Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und den Herrn Jesus Christus. Die heutige Predigt kommt aus dem letzten Abschnitt im Kolosserbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 18. Und bei der Vorbereitung war es mir schon ein bisschen traurig, jetzt am Ende des Briefes angekommen zu sein. Ich habe mir echt Freude gemacht, den durchzuarbeiten. Aber lasst uns jetzt gemeinsam Gottes lebendiges Wort lesen. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treuer Diener und Mitknecht im Herrn, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste, mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles kundtun, was hier geschieht. Es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Neffe des Barnabas, dessen wegen ihr Befehl erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, die aus der Beschneidung sind, diese allein sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost gewesen sind. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Versammlung, die in seinem Haus ist. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so macht, dass er auch in der Versammlung der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fessel, die Gnade sei mit euch. Bevor wir uns die Verse anschauen, will ich einen kurzen Überblick geben von dem Kolosserbrief, wie wir ihn bis jetzt uns angeschaut haben. Die Überschrift oder der rote Faden, den wir hatten über den Kolosserbrief, war der Christus und der Christ. Darunter sollten wir verstehen, was es bedeutet als Christen, als solche Menschen, die vom Reich der Finsternis hinausgenommen wurden und in das Reich seines Sohnes der Liebe versetzt wurden, was es bedeutet, in Christus zu sein. Und dafür ist es notwendig, Christus im richtigen Licht zu sehen. Und darum hat Paulus im ersten Kapitel die Erhabenheit Christi uns gezeigt durch die Lobeshymne in den Versen 14 bis 22. Dann schreibt er von dem Geheimnis des Christus, was das Evangelium ist, dass Christus Mensch wurde, um unter uns zu wohnen, dass er am Kreuz starb, stellvertretend für uns, um uns mit Gott zu versöhnen. Und das Geheimnis, oder es wird als Geheimnis beschrieben, weil die, die vor Christus gelebt haben, das noch nicht begreifen konnten. Es war ein Konzept, der nicht so einfach war zu verstehen, wie Gott Gemeinschaft haben kann mit den Menschen. Es war schwer zu erfassen und es wurde ihnen nur in Vorschattungen, in Prototypen, in Typusbilder von Menschen angedeutet. Aber jetzt ist es offenbar, wie Gott Gemeinschaft mit Menschen hat. Er bewohnt ihre Herzen. Und dadurch, wie es im ersten Kapitel dann steht, haben wir die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. In Kapitel 2 beschreibt Paulus Christus als denjenigen, in dem alle Schätze der Erkenntnis und Weisheit verborgen sind. Es gibt nichts außerhalb von Christus, das dir helfen könnte, heiliger zu werden oder in der Kenntnis von dem Allmächtigen zu wachsen. Es ist alles allein in und durch Jesus Christus. Und diese zwei Wahrheiten sind so wichtig, weil es Philosophien damals wie auch heute gab oder gibt, die behaupten, Christus allein genügt nicht. Und sie versuchen aus eigener Weise Gerechtigkeit zu erlangen. Sie versuchen letzten Endes, sich selbst zu erretten und vertrauen nicht, dass Christus und das, was er am Kreuz getan hat, genügt. Und darum zeigt Paulus in den Versen 13 bis 15, was Christus eigentlich getan hat, sodass wir verstehen, was das für unser Leben bedeutet. Dass nichts anders nötig ist. Und dafür verwendet er eine Sprache, die seinen Triumph feiert. Und zu uns schreit, dir ist vergeben. Den unermesslichen Schuldschein, den du hattest, wurde bezahlt. Christ, du bist frei. Du bist frei. Und die einzige Frage, die sich jetzt stellt, ist, was machst du mit dieser Freiheit, die du in Christus hast? Und Paulus sagt, es gibt nur eine einzige Antwort darauf. Das beschreibt er dann in Kapitel 3 und 4. Und zwar, so zu leben, dass unser Sinnen auf das gerichtet ist, was oben ist, wo er ist. Dass wir unser Leben so gestalten, dass wir so denken, einkaufen, kleiden, fühlen, essen, trinken und arbeiten mit der Ewigkeitsperspektive. Eine Perspektive, die die Verherrlichung Christi im Fokus hat. Und das bedeutet in allererster Linie, dass wir gegen unseren Fleisch kämpfen. Gegen die sündhafte Natur in uns. Das Bild, das Paulus verwendet, ist von Töten oder Ausziehen von dem, was hier auf Erden ist. Die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und er listet sie auf. Jedoch ist dieses Töten und Ausziehen der alten Natur verbunden mit einem Leben und Anziehen der Neuen. Und er will, dass wir vielmehr unseren Fokus darauf setzen und dadurch den alten Menschen töten. Und dafür gibt es Gnadenmittel, die wir verwenden sollen, von denen wir Gebrauch machen sollen, nicht nur für uns selbst, sondern dass wir das in das Leben von anderen hineinsprechen. Und wir empfinden es vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist, weil es gegen diesen alten Menschen geht. Viele meinen, dass das Christenleben, wie man es leben soll, einfach natürlich stattfindet, wenn man sich bekehrt. Aber das stimmt nicht. Darum gibt sich Paulus auch so viel Mühe, so viele Briefe zu schreiben, die Gemeinden zu ermutigen. Wir alle brauchen Unterweisung, in wie wir leben sollen. Wir müssen lernen, diese neuen Menschen zu leben. Lass uns lernen, das Evangelium in das Leben von anderen Menschen hineinzusprechen. Ob es durch Lieder, Verse, Ermutigungen oder Lehren sind, Gottes Wort dem anderen zuzusprechen. Paulus gibt dann Anweisungen, wie es aussieht, die Weisheit Christi, von dem er in Kapitel 2 gesprochen hat, in unserem Leben einzusetzen. In der Ehe, in der Familie und in der Arbeit. Und in allen Bereichen gehört ein Unterordnen und ein Lieben oder ein korrekten Umgang miteinander. Und hier schließen sich unsere Verse an, die wir heute gelesen haben. Wie wir sie gelesen haben, könnten man meinen, das ist doch nur ein Anhängsel. Nur ein Grußwort am Ende des Briefes. Jedoch macht Paulus einiges dadurch sichtbar. Durch diese Grußwörter, die sich am Anfang und am Ende vieler Briefe sich befinden, bekommen wir einen Einblick in das Leben von den Gemeinden damals. In den Beziehungen zwischen Menschen, wer sich wo befunden hat, wer jemanden besucht hat oder genau wer in welchem Zustand war, teilweise manchmal auch geistlichen Zustand. Diese Grußworte waren damals üblich. Sie beinhalten oft Namen oder noch wichtige Aufgaben oder Anweisungen, die erledigt werden sollten. Und indem diese Namen hier aufgelistet werden, bekommen sie in erster Linie eine besondere Stellung. Daher ist es gut, genau hinzuhören oder hinzuschauen, was über diese Personen erwähnt wird, da diese Personen nachahmenswert sind. Es werden aber auch manchmal Namen erwähnt von Leuten, die nicht so gute Vorbilder sind. Und in unserem Text haben wir solch einen Namen, den Demas, aber mehr dazu später. Lass uns also die erwähnten Personen uns anschauen und schauen, wie können wir zu solchen Menschen werden. Oder in unserem Leben schauen, haben wir solche Menschen, die an unserer Seite stehen. Wir fangen mit Tychikus an. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun. Der geliebte Bruder und treuer Diener und Mitknecht im Herrn. Das erste Mal, dass der Tychikus erwähnt wird, ist in Apostelgeschichte 20, Vers 4. Hier wird die dritte Missionsreise von Paulus berichtet. Er befindet sich in Ephesus, wo er 3 Jahre verbrachte. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass durch die Predigten von Paulus der Tychikus zum Glauben gekommen ist. Und seitdem hat er die Seite von Paulus nicht verlassen. Als Paulus dann von Ephesus nach Jerusalem reist, um eine Kollekte von der Gemeinde in Galatien, die Heiden waren, für die Gemeinde in Jerusalem zu überbringen, weil sie eine Not hatten, sagt Tychikus, er geht mit und begleitet ihn auf diese Reise. Man bedenkt, sie reisten mit sehr viel Geld und die Gefahren auf der Straße damals waren sehr anders zu heute. Vielleicht fällt euch ein Robin Hood oder was ähnliches ein. Der Tychikus entscheidet sich, ich will den Paulus begleiten. In Jerusalem angekommen, wird Paulus verhaftet und Tychikus, wie jeder vernünftige Mensch, bringt sich in Sicherheit. Nein, Tychikus bleibt bei seiner Seite. Er stellt sich zu ihm. Es gibt später eine Verschwörung, Paulus umzubringen, und Tychikus, er lässt Paulus nicht hängen. Paulus beruft sich auf Caesar und muss folglich die gefährliche Reise über das Mittelmeer nehmen. Wo bleibt Tychikus? An seiner Seite. Er erlebt den Sturm mit ihm. Er ist dabei, als er Schiffbruch erlitt. Und in Rom angekommen, lebt er die Gefangenschaft mit Paulus aus. In der Mietwohnung, in der Paulus sein durfte. Tychikus wollte ihn helfen, ermutigen. So wie er es kann, wo er es kann. Und Paulus zeigt, dass er sich auf ihn verlassen kann, indem ihn als Ersatzpastor für Timotheus nach Ephesus schickt oder für den Titus nach Kreta, als sie den Paulus besuchten. Es sollte uns daher nicht wundern, wenn wir die Beschreibung lesen, die Paulus über Tychikus schreibt. Der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Geliebter Bruder, unterstreicht und nennt die Voraussetzung dieser Freundschaft, die sie haben. Er ist ein Bruder. Sie gehören zur gleichen Familie, die Familie, die Gott als ihren Vater haben, Jesus als ihren Herrn und Bruder. Er wird als treuer Diener beschrieben. Das möchte ich hier kurz betonen. Es ist nicht eine Bezeichnung, die jeder von uns gern über sein Leben hätte. Ich hätte es gern auf meinem Grabstein. Ich möchte gern, dass andere Leute das von mir sagen. Am meisten hätte ich es gern, dass Gott das zu mir sagt, am Ende meines Lebens: Gut so, du treuer Knecht. Die Treue, die Tychikus durch sein Leben zeigte, in den vielen kleinen Dingen, machte ihm auch zu dem geeigneten Kandidat, diesen Brief der Gemeinde Kolossee zu übermitteln. Aber Paulus vertraute ihn nicht nur mit diesem Brief an, sondern er schickte auch Onesimus mit ihm. Und Onesimus sollte, als er in Kolossee angekommen ist, wieder mit Philemon vereinigt werden. Mich würde noch mehr dazu später sagen. Aber diese beide sollten dann einen Bericht von Paulus der Gemeinde in Kolossee geben. Wie geht's dem Paulus? Und dadurch sollte die Gemeinde getröstet werden. Aber sie sollten dann auch einen Bericht zum Paulus zurücknehmen, wie es der Gemeinde in Kolossee geht. Also Paulus setzt sein Vertrauen auf Tychikus, dass er diese Arbeit auch treu machen wird. Und zuletzt wird Tychikus noch als ein Mitknecht im Herrn beschrieben. Er ist einer, der mit Paulus dem Herrn dient. Er sieht sich als Knecht, nicht als einen Obersten. Er hat das Evangelium von Christus verstanden und beugt sich seiner Herrschaft unter. Er meinte nicht, mit Paulus unterwegs zu sein, dass er dadurch irgendwie einen besonderen Ruf bekommt oder einen besonderen Namen bekommt. Nee, mit Paulus unterwegs zu sein, bedeutete zu leiden. Aber mit Paulus unterwegs zu sein, war seine Berufung und die Art und Weise, wie er den Herrn dienen konnte. Ich weiß nicht, wo du dich siehst im Vergleich mit dem Tychikus. Von meiner Seite her ist er mir weit überlegen. Siehst du jemanden, dem du treu zur Seite stehen kannst? Oder hast du jemand, der so treu zu dir steht? Als nächstes wird uns Onesimus beschrieben. Onesimus hat eine interessante Geschichte hinter sich. Einen ersten Hinweis bekommen wir, wenn Paulus schreibt, dass er einer von ihnen ist. Also das heißt, er ist von Kolossä, aber ist jetzt beim Paulus. Wie hat das stattgefunden? Wann ist er dazugestoßen? Wie ist er zum Paulus gekommen? Onesimus war ein weggelaufener Sklave von Philemon. Daher auch den Brief, den Tychikus ihm geben soll, welchen wir auch in unserer Bibel haben, den Brief an Philemon. Der wird zeitgleich mit dem Kolosserbrief quasi geschickt. Onesimus, aus welchem Grund auch immer, hatte die Flucht ergriffen und lief weg von Kolossä. Hauptsache weg. Und ich denke nicht, dass er sich da viele Gedanken gemacht hatte. Aber wie der Spruch geht, alle Straßen führen nach Rom. Und in Gottes Vorhersehung gelang Onesimus in Rom und hörte das Evangelium durch Paulus und wird in Rom bekehrt. Paulus sagt von ihm, er ist mein Kind, den ich erzeugt habe während meiner Gefangenschaft. In anderen Worten, während Paulus diesen Hausarrest in Rom absitzt, durfte er persönlich Onesimus zum Glauben führen. Und Onesimus bleibt seitdem bei ihm. Die Wege Gottes sind so unbeschreiblich. Ich denke, wir nehmen uns manchmal viel zu wenig Zeit, darüber nachzusinnen und ihm dafür zu danken. Weil wir glauben nicht an Zufälle, sondern dass alles der souveränen Hand Gottes unterliegt. Allerdings war dem Paulus bewusst, dass er nicht Onesimus behalten konnte, sondern dass er rechtmäßig dem Philemon gehört. Daher sendet er ihn jetzt mit Tychikus zurück nach Kolossä zum Philemon. Onesimus wird auch als geliebter Bruder bezeichnet und einer, der treu ist. Also einer, der auch im Glauben steht und sein Leben das auch zeugt. Wo sein Leben vor Christus ganz anders war. Und darum ist es sehr interessant, dass er hier als treu bezeichnet wurde. Weil eigentlich war er ein untreuer Sklave. Er ist abgehauen. Aber er hat Vergebung erfahren. Und Paulus bittet Philemon jetzt, das Gleiche zu tun, Onesimus gegenüber, ihn zu vergeben und als Bruder aufzunehmen. Das ist, was passiert, wenn jemand Christus begegnet. Es verändert sein Leben. Er ist nicht mehr so, wie er früher war. Bekommen die Menschen, die wir kennen, mit, dass wir jetzt anders sind? Sehen andere, dass wir verändert wurden? Bezeugt unser Leben, dass wir von der erhabensten Person des Universums erkannt sind und ihn kennen? Onesimus geht zurück zu dem Mann, von dem er weggelaufen ist, mit Gedanken wie, wie wird er mich aufnehmen? Wie wird er reagieren, wenn er hört, wie der Kolosserbrief vorgelesen wird, Onesimus ist auch mit dabei? Onesimus vertraut Gott und macht das Schwere, aber das Richtige. So viel zu Onesimus. Als nächstes wird uns Aristarchus vorgestellt. Und er wird nur mit zwei Wörtern beschrieben. Mein Mitgefangener. Er kam aus Thessaloniki, war ein Jude mit einem griechischen Namen, der bekehrt wurde. Er begegnete Paulus während seiner 3 Jahren in Ephesus und wie Tychikus stand zur Seite von Paulus bei der Gefangenschaft in Jerusalem, beim Tumult in Ephesus, segelte mit nach Rom, erlebte den Schiffbruch und sitzt jetzt als Gefangener mit Paulus. Bedenkt, bei all dem, er wurde nie verhaftet. Er muss nicht hier in Gefangenschaft sitzen. Er entscheidet sich, mit Paulus das abzusitzen. Auch ein Beispiel der Treue. Und dann hören wir von Markus. Mit dem wird noch beschrieben, mit wem er verwandt ist. Und ich glaube, Markus war einfach damals bestimmt ein bekannter Name, dass man noch das hinzufügen musste, dass man zuordnen könnte, über welchen Markus sprechen wir hier. Also das ist der Markus, der Neffe oder Vetter von Barnabas. Das ist der Markus, von dem wir in der Apostelgeschichte lesen, worüber Paulus und Barnabas sich in die Haare gekriegt haben. Markus ist nämlich während der ersten Missionsreise mit Paulus und Barnabas, als es schwer wurde, ausgestiegen und hat die zwei im Stich gelassen für die Rest der Reise. Als Barnabas dem Markus eine zweite Chance geben will und dem Paulus vorschlägt, lass uns doch den Markus auf die zweite Missionsreise mitnehmen, weigert sich Paulus das zu tun. Er sieht Markus als untreu, als unglaubwürdig. Er hat seinen Ruf beschädigt und auf ihn ist kein Verlass. Und so trennen sich Barnabas und Paulus. Markus, in der Situation, wir wissen nicht wie und wir wissen nicht wo, kommt unter die Fittichten von Petrus. Die Vorsehung Gottes ist einfach hier unfassbar. Petrus, die Person, die weiß, was es bedeutet, untreu gewesen zu sein. Seinen Meister gegenüber, seinen Herrn gegenüber, der ihn verlassen hat und ihn verraten hat. Aber auch der, der vom Herrn persönlich wiederhergestellt wurde. Der kann quasi zu Markus sagen, schau hier die Narben, die ich habe, von den Fehlern, die ich gelernt habe. Und Petrus nimmt Markus auf und richtet ihn wieder auf. Und Markus wird noch nach dem Tod von Paulus das zweite Evangelium schreiben, das Markus-Evangelium. Ja, er ist treu geblieben, auch wenn er zwischendurch gestolpert ist. Jetzt wäre es auch verständlich, dass Menschen, die eng verbunden sind mit Paulus, eine ablehnende Haltung gegenüber die haben, die den Paulus mal im Stich gelassen haben. Und darum, sehr wahrscheinlich, ist die Anweisung hier, die ein bisschen geheimnisvoll klingt, wegen dem ihr Befehl erhalten habt. Es ist nicht einfach, dass wir gegen unsere Emotionen manchmal handeln. Und auch wenn wir jetzt eine Abneigung gegenüber jemanden haben, ist es nicht einfach, das Richtige zu tun. Und darum gibt Paulus ihnen Anweisungen. Nimmt den Markus an. Er hat ihnen wahrscheinlich erklärt, was passiert ist, die Situation erläutert, dass der Markus jetzt vertrauenswürdig ist und treu ist. Und das dient uns echt als Ermutigung. Gott gibt uns nicht auf, weil wir versagen. Nee, wir lesen die Verheißung in 2. Timotheus 2,13. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und was er für manchen von uns noch vorhat, wissen wir nicht. Aber an einem Markus können wir lernen, nicht auf andere aufzugeben, die mal stolpern. Vielleicht gebraucht Gott dich im Leben von jemanden anders, ihnen wieder aufzurichten, damit sie treu ihren Dienst tun können, lernen können von ihren Fehlern und noch stärker und treuer hervorkommen. Das war jetzt so ein erster Block an Namen und Paulus schließt diese mit Jesus, genannt Justus, ab. Für die meisten Ohren klingt es ein bisschen komisch. Wer würde sein Kind Jesus nennen? Damals war es ein bekannter Name und es braucht es nicht zu wundern, Justus war ein Jude. Und daher war eigentlich sein hebräischer Name Joshua, griechisch übersetzt Jesus. Und die Bezeichnung Jesus, da es ein bekannter Name war, merken wir auch an dem, dass Jesus oft als von Nazareth bezeichnet wurde. Also es war so ein beigefügter Name noch, damit man sagt, okay, über welchen Jesus reden wir hier. Und es kann sein, dass jetzt hier der Justus, der auch mal Jesus genannt wurde, seinen Namen ändert aus ehrwürdiger Haltung gegenüber seinem Herrn. Und es passt zu seinem Charakter. Weil außer dieser Stelle wissen wir nichts von Justus. Er wird nicht in der Apostelgeschichte erwähnt, aber Paulus macht klar, dass er ein Mitarbeiter im Reich Gottes war. Er hat sich mehr hinter den Kulissen bewegt, da geholfen, wo es nötig war. Aber solche Personen sind so notwendig für Gottes Werk. Wir sind ein Leib und es gibt manchmal Aufgaben, die im Hintergrund stattfinden und erledigt werden müssen und diese bekommen nicht viel Anerkennung. Und es gibt Personen, wie in Justus, die treu diesen Dienst tun. Ob es das ausharrende Gebet ist, eine ermutigende Karte zu schreiben, die Kinder von einer Familie zu betreuen, dass die Eltern ein bisschen Zeit haben, in ihre Ehe zu investieren, den Kaffee für nach dem Gottesdienst zu machen oder mal einzuspringen, irgendwie einen Dienst zu übernehmen und zu helfen, egal, ob man bemerkt wird oder nicht. Das sind wichtige Bestandteile der Gemeinde. Der Vers 11 hat aber noch einen interessanten Beisatz. Die aus der Beschneidung sind, diese allein sind Mitarbeiter am Reich Gottes, die mir ein Trost waren. Der Bezug hier ist auf die letzten drei Personen. Also wenn er sagt, die aus der Beschneidung, erwähnt es oder bezieht es sich auf Aristarchus, auf Markus und auf Justus. Mit dem diese allein meint Paulus nicht, dass das die einzigen Mitarbeiter waren, die er hatte, die am Reich Gottes mitgearbeitet haben, sondern dass diese die einzigen Juden waren, die mit ihm als Mitarbeiter im Reich Gottes gewirkt haben. Und das hilft uns, den nächsten Teil zu verstehen, dass sie ihm ein Trost waren. Wie waren sie einem Trost? Und welche Rolle spielt ihre Herkunft, dass sie ihm ein Trost waren? Wenn wir kurz Paulus seinen Kampf für die Juden vor Augen halten, wie es in Römer 9, 1 bis 5 und 10, 1 steht, würde ich kurz vorlesen. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht, indem mein Gewissen mit mir selbst Zeugnis gibt in den Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit habe und unaufhörlichen Schmerz in meinem Herzen. Denn ich selbst, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von dem Christus entfernt zu sein, für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist und die Herrlichkeit und die Bündnisse und die Gesetzgebung und der Dienst und die Verheißungen. Und 10,1, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Die Mehrheit der Juden haben Jesus abgelehnt, haben ihn nicht als Messias erkannt. Und darum ist Paulus dankbar für jeden Juden, der glaubt. Und er wird dadurch getröstet, dass er sieht, dass Gott nicht aufgegeben hat auf die Juden, dass er sie nicht verworfen hat, sondern weiterhin auch unter sie wirkt. Und das hilft uns, Römer 11 besser dann einzuordnen. Sein Gott hat sein Volk nicht vollkommen verworfen. Und jetzt, als sie dann den Namen Epaphras hörten, müssten die Herzen aufgegangen sein. Viele sind durch ihn zum Glauben gekommen. Wir hatten uns schon am Anfang des Kolosserbriefs uns angeschaut, wer dieser Epaphras war. Er kam zum Glauben durch den Paulus und dachte sich, die Menschen in meiner Heimat müssen auch dieses Evangelium hören. Und er kehrte zurück nach Kolossee und erzählte es den Leuten dort und auch die in Laodicea. Und es bekehrten sich einige Menschen dort, dass zwei Gemeinden entstanden und später noch mehr. Aber Epaphras ging nach Rom, um Paulus zu besuchen und von der Gemeinde in Kolossee zu berichten. Und wo Paulus von dieser Gemeinde hört, freut er sich und dankt Gott für ihren Glauben und schreibt jetzt diesen Brief, den wir durchgearbeitet haben, uns angeschaut haben, schreibt ihnen, passt auf vor den Philosophien dieser Welt. Und er warnt vor Anfechtungen und Gefahren, die ihnen ausstehen. Und Epaphras hört das alles mit. Da Paulus, als er Briefe geschrieben hat, jetzt oft diktiert hat. Man weiß nicht, ob Paulus noch gut sehen konnte und daher seine Handschrift nicht mehr so lesbar war. Also hat Paulus diktiert und jemand anders hat den Brief geschrieben. Und einen Hinweis bekommen wir darauf am Ende unseres Briefes, im Kolosserbrief, wo Paulus sagt, dass er einen persönlichen Gruß hinzugefügt hat. Also man könnte, wenn wir vielleicht die originalen Schriften hätten, bestimmt eine sehr kritzelige Schrift am Ende noch sehen, wo der Paulus noch kurz seinen Namen und seinen Gruß beigefügt hat. Genau, der Paulus erzählt das der Person, die schreibt, und der Epaphras hört das, was die Gemeinde später lesen wird. Und er nimmt das ins Gebet mit. Er ringt und kämpft für die Gemeinde in Kolossee. Und das macht ihn zu einem Knecht des Herrn. Er denkt an die Gemeinde, von der er der Pastor ist, und in seinem Herzen bewegt er die Mitglieder. Er hört, was Paulus vorsagt und nimmt es im Gebet direkt mit, was die Gemeinde später lesen wird. Was er jetzt aber schon mitbekommt, bittet er, dass Gott ihre Herzen schon öffnet dafür, dass Gott sie bewahrt vor den Philosophien dieser Welt. Wie es hier steht, dass sie vollkommen werden, im Willen Gottes kennend. In allererster Linie ist es ein Vorbild und ein mahnendes Beispiel für Pastoren und Ältesten, die Gemeinde im Gebet vor Gott zu bringen. Aber auch an allen anderen, dass wir füreinander beten, wozu Paulus auch am Anfang des Kapitels uns ermahnt hat. Und um allen Zweifel aus die Herzen der Gemeinde Kolossee zu entfernen, sagt Paulus, ich würde meine Hand ins Feuer legen, zu bezeugen, dass Epaphras für euch betet. Er hat einen Eifer. Paulus sieht, wie er die Worte, die er hört, ins Gebet hineinschüttet, für Worte ringt für diese Gemeinde. Und er sagt, wenn ich sage, dass der Epaphras für euch betet, ist es nicht eine Floskel, die ich einfach so sage, wie wir es vielleicht kennen, ja, ich bete für dich. Nee, Paulus sagt, ich bezeuge, der Epaphras betet für euch. Was für ein Mann das sein musste. Was für ein Herz er hatte für seine Geschwister im Glauben. Wollen wir uns nicht ausstrecken, danach streben, solche Beter zu werden? Es war ein Epaphras. Die nächsten zwei Personen werden es nur kurz beschrieben. Lukas, der Arzt. Ich denke, in der damaligen Zeit gab es nicht viele Leute, die Medizin gelernt oder praktiziert haben. Und daher war die Bezeichnung auch ausreichend. Man wusste, von welchem Lukas man redet. Lukas, der Arzt. Lukas hat das Evangelium geschrieben, welches wir auch momentan in unserem Hauskreis durchnehmen, und die Apostelgeschichte erfasst. Und oft, wenn er die Begebenheiten schildert in der Apostelgeschichte und die Personen erwähnt, die beteiligt waren, verwendet er oft die Wir-Form und zeigt dadurch, dass er mit dabei war und alles miterlebt hat. Er war ein treuer Kumpane, ein Reisegefährte von Paulus. Ja, und dann kommen wir zu Demas. Demas wird nur mit Namen erwähnt. Ich hatte kurz am Anfang erwähnt, dass er vielleicht jetzt nicht ein gutes Vorbild ist, dem wir nachahmen können. Und wie wir gemerkt haben, schreibt Paulus nicht viel über ihn. Hier haben wir eine Person, von der Paulus nicht überzeugt sagen kann, er ist treu. Im 2. Timotheusbrief hören wir diese Worte über Demas. Beeile dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Welt liebgewonnen hat und ist nach Thessaloniki gezogen. Hatte Paulus schon durch das Verhalten von Demas gemerkt, dass es sich nicht ganz auf Gott sich eingelassen hatte? Hatte gesehen oder gespürt, dass Demas durch jede zusätzliche Leidensebene mehr und mehr dazu tendiert hat, abzuspringen? Was wir sagen können ist, mit dem Beispiel von Demas hier wird die Treue der anderen nochmals hervorgehoben. Er dient als Vergleichspunkt und unterstreicht die Treue der anderen. Aber lasst mich ein Wort dazu sagen. Zu die, die immer noch mit dem Gedanken spielen, dass die Welt euch was bieten könnte. Das hat sie nicht. Sie unterliegt dem Gericht Gottes und es wird nichts diesem Gericht entkommen. Und zu euch, die auf dem Zaun sitzt, macht eine ganze Sache mit Gott. Es ist nicht zu spät. Seht, dass ihr heute, wenn ihr diese Worte hört, noch euren Vertrauen auf Gott setzt und ihm eure Treue zeigt. Das war jetzt eine Liste von Männern, die treu zu ihm standen, zu Paulus standen. Ausgenommen von Demas, aber nicht in erster Linie zum Paulus, sondern in erster Linie zu dem König, dem sie alle dienen. Treu zu dem Mann, der am Kreuz für sie starb. Treu zu der erhabensten Person, zu Christus. Und somit treu zum Evangelium, welches die gute Nachricht für Sünder ist, wodurch sie zum Glauben kommen. Eine Liste von treuen Männern, die wir nachahmen können. Nachdem er die Gemeinde Grüße ausgerichtet hat, will er jetzt auch einen Gruß an bestimmte Personen weitergeben. Da er sagt, ein Gruß an die Brüder in Laodicea und Nymphas. Also, da war eine Gemeinde ja in Laodicea, die sich versammelt hat, und da richtete Paulus auch dort einen besonderen Gruß aus, da sie ja nicht in der Gemeinde in Kolossee waren. Nymphas wird hier besonders aber erwähnt. Wer war sie? Viel wissen wir von ihr auch nicht. Und in meiner Übersetzung steht tatsächlich in seinem Haus. Aber man geht eher davon aus, dass es in ihrem Haus ist. Das ist eine Frau, die einen wertvollen Dienst leistete. Sie stellte ihr Haus zur Verfügung, damit sich die Gemeinde bei ihr treffen konnte. Es gab vielleicht nicht genügend Platz in den anderen Räumlichkeiten, oder es gab vielleicht mal schwere Zeiten, wo sie irgendwo ausweichen mussten, wo sie sich aber dann bei Nymphas treffen durften. Sie ist eine Frau, die in einer Reihe anderer Frauen steht, die auf der Art und Weise Mitarbeiter im Reich Gottes sind, wie sie es sein konnten. Eine andere hören wir in der Apostelgeschichte oder auch im Philipperbrief, ist die Lydia. Oder auch im zweiten Johannesbrief wird eine Frau erwähnt, die erwählte Frau, und die befand sich im Bereich Asien, also heutige Türkei. Das sind Frauen, die mit dem, was sie haben, dienten. Das, was sie machen konnten, haben sie gemacht. Prediger, die durchreisten, beherbergt und dann weitergeschickt. Schauen, dass es ihnen gut geht, dass sie versorgt sind. Und die Gemeinde ist kein Männerclub. Sie benötigt Frauen. Frauen wie Lydia, Frauen wie Nymphas, die es ermöglichen, dass der Dienst reibungslos weitergehen kann. Die schauen, dass es den Dienenden gut geht. Ihr kennt ja Männer, die arbeiten und arbeiten und oft nicht wissen, wann sie mal eine Pause nehmen sollen und nicht auf sich selbst achten. Frauen, die Gemeinde braucht euch. Und Gott will euch gebrauchen, um sein Reich zu fördern. Paulus schließt diesen Teil noch mit einer Anweisung ab, dass den Brief, den sie jetzt bekommen, bei ihnen gelesen werden soll und dann in der Gemeinde in Laodicea. Man muss verstehen, die Briefe, die damals geschickt wurden, waren Rundbriefe. Also die sind immer weitergegangen, von einer Gemeinde zur anderen. Die sind umgekreist und jeder hat dann von denen gelesen und dann immer wieder von denen dann gelesen. Und dann gibt er jetzt noch eine Anweisung an eine Person. Er erwähnt noch den Archippus. Das war sehr wahrscheinlich ein junger Mann, der im Dienst steht. Und junge Männer, ich kenne das von mir selbst sehr gut, daher predige ich in allererster Linie zu mir selbst. Wir junge Männer lieben es, Sachen anzufangen. Wir starten euphorisch in einem Dienst, eine Aufgabe. Wir haben Energie, Ideen. Aber Paulus durch seine Ermahnung hier sagt, es geht nicht in allererster Linie um den Anfang. Es ist wichtig, wie du es zu Ende führst. Und mit einer Liste von treuen Männern als Vorbilder ermahnt Paulus Archippus, ermahnt Paulus uns jungen Männern, seht zu, dass ihr dranbleibt. Erfüllt das, wozu Gott euch berufen hat. Folgt in den Fußstapfen dieser Männer, die treu an seiner Seite gekämpft haben. Sucht euch erfahrene Männer aus, an deren Seite ihr kämpfen könnt, und bleibt treu dabei. Aber jetzt zu uns allen. Wie können wir das sein? Wie können wir treue Freundschaften suchen und pflegen? Was hilft uns, treue Freunde zu sein, treue Partner im Missionsauftrag, das Evangelium unseren Mitmenschen zu bringen? Treue Beter zu sein für unsere Geschwister, für sie im Gebet zu kämpfen und zu ringen. Treue Diener in der Gemeinde, treue Nachfolger Jesu? Es gibt nur eine Antwort. Das ist das Ziel, was Paulus in Kolosse vorhatte, auf Christus zu blicken. Auf Jesus Christus zu blicken und ihn als erhaben zu sehen. In unsere Gedanken, ihn als erhaben zu betrachten, in unsere Herzen ihn als erhaben zu schätzen. Er hat versprochen im Missionsbefehl, dass er mit uns ist bis an der Weltende. Er tritt für uns ein, vor dem Vater zu beten. Er hat uns gedient, indem er sein Leben hingegeben hat, uns gewaschen hat von allen Sünden. Ja, er ist treu. Jesus ist der treueste Freund, den wir haben können. Er weiß, was es bedeutet, verlassen zu sein. Seine besten Freunde haben ihn in der größten Not im Stich gelassen. Jesus starb allein am Kreuz. Aber Jesus blieb treu dem Willen seines Vaters. Auch wenn es den Tod bedeutete. Weil er wusste, dass der Vater auch treu ist und ihn erhöhen wird und belohnen wird. Und wenn du ihn als solchen Freund und Retter erkannt hast, wenn jemand so eine erhabene Person begegnet, erhaben, weil er sein Leben dir hingegeben hat, weil er so demütig ist, so geduldig ist, so mächtig ist, dich zu befreien von der Sündenmacht, so gnädig ist, dir deine Schuld zu vergeben und nicht dir anzurechnen, so gerecht ist, dir zu vergeben, weil du an ihn glaubst, so treu ist, dass er dich nicht verlassen wird, dann fordert diese Person von dir, ihm deine Loyalität zu geben. Und weil du ihm deine Loyalität schenkst, bist du verbunden mit alle anderen Christen. Und darum kannst du treue Freundschaften pflegen und hast du treue Freundschaften und kannst anderen Christen deine Loyalität schenken. Amen.